wie das Ausleben, was mir hineingelegt worden ist in meine Wiege, was mein Programm ist. So. Und dann möchte ich euch empfehlen, lest eure Bibelschule durch, arbeitet durch, denn wir werden am 11. September, ich möchte nur vorneweg schicken, den Judasbrief ausgeben. Eigentlich ist es ein sehr kurzer Brief, nur ein paar Seiten, aber ich habe 30 Seiten Material zusammengetragen, also bin verblüfft, was dabei rauskommt. Da steckt so ein Potenzial drin. Es macht nicht, wie lang das Evangelium oder das Buch der Bibel ist. Es kommt darauf an, was steckt drin. Deshalb auch in deinem Leben, so kurz wie es sein mag, kann unheimlich viel drinstecken. Du kannst in einem Tag mehr erreichen als manche in 100 Jahren. Und dabei vielleicht noch gar nicht erreicht. So. Wann wird die Welt anders? Wir leben in aufregenden Zeiten, wenn ich so die Zeit anschaue. Ich möchte Matthäus 24 einladen, dass du mal aufschlägst und da nur mal überfliegst ein paar Zeilen, was Jesus dort auf dem Ölberg sagte, denn die Jünger wussten, das kann nicht alles sein. Jesus wirkt Wunder, Jesus befreit, Jesus heilt, aber das ist nicht die Erlösung. Er hat bestimmt noch mehr, noch Größeres vor und tatsächlich, er hat was Größeres vorgehabt, aber die hatten zu irdisch gedacht. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm, Matthäus 24, Vers 3, und sprachen zu ihm, als sie so alles sahen, als sie allein mit ihm waren, sag uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Das Ende der Welt, nicht das Ende der Erde, das Ende der Welt, das Ende des Systems. Wir leben in einem System, wo praktisch seit dem Sündenfall vorhanden ist, Mord und Totschlag und Religion und Habgier und Selbstverwirklichung, dass sie einen großen Namen machen, einen Turm bis in den Himmel bauen, etc., etc., etc. Das Ende dieser Zivilisation. Wann ist das Ende dieser Zivilisation und wann kommt Ordnung auf diese Welt? Auf dieser Welt herrscht Chaos. Mord, Ellenbogen, Mentalität, Dschungelgesetz. So, das ist es. Und Jesus aber antwortet und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Das ist zuerst mal ganz arg wichtig. Seht zu, dass euch niemand verführe. Verführung ist schlimmer als Verfolgung. Verführung, seht zu, dass euch niemand verführe. Dann Vers 5, denn es werden viele kommen unter meinem Namen, christliche Namen, Stellvertreter Jesu Christi und was weiß ich alles. Ich bin Christus und sie werden viele verführen. Und die Verführung ist massiv. Je mehr wir in die Endzeit hineingehen, desto größer ist die Verführung. Und ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Das muss alles zuerst geschehen, aber das ist noch nicht das Ende. Du siehst also, da werden Regierungen gestürzt über Nacht, da in den letzten paar Monaten der ganze Nahe Osten brodelt und kocht und eigentlich die Regierungen werden gestürzt. Wenn man heute eine amerikanische Zeitung liest, dann stellt also jemand da die Behauptung, dass praktisch ausländische Gruppen in Libyen den Krieg führen und dort arbeiten und dort die Soldaten anführen, dort die Soldaten motivieren, besonders auch die Briten. So, nur nebenbei, ihr werdet von Kriege und Kriegsgeschrei hören. Auf der Welt haben die Kriege noch nie aufgehört. In den letzten 3000 Jahren nur noch Friedensvertrag und wieder Krieg. Friedensvertrag und wieder Krieg. So, der Mensch kann keinen Frieden halten. Dann Vers 7, denn es wird sich ein Volk wieder das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein, siehe Somalia, und Erdbeben hin und her und natürlich Stürme und Katastrophen und dergleichen. Das alles ist der Anfang der Wehen. Wann wird alles anders? Ein alter chinesischer Bericht, da wird erzählt unter anderem, wie war die Welt mal früher. Und die Chinesen wahrscheinlich haben die irgendwo eine Notiz gemacht. Und da heißt es, in jener Zeit, da die Natur gewollte Zustand, Form war, auf dieser Erde noch herrschte, schätzte man die Weisheit sehr hoch und die Fähigkeiten. Man schätzte das, was der Mensch konnte und kann. Der Herrscher glich einem Baume, der mit seinen Zweigen alles schirmt, das Volk wie ein Reh und so weiter war so anschmiegsam. Das war die Krone der Schöpfung, also so schreiben die Griechen. Die Menschen waren rechtschaffen und gerade, ohne zu wissen, was Pflicht ist. Die haben das mit Freude gemacht, was sie gemacht haben. Es war keine Pflicht, kein Muss, du sollst. Sie liebten ihren Nächsten, ohne zu wissen, was Liebe ist. Also einfach, das war vor dem Sündenfall. Jetzt müsste man wissen, was ist Glaube oder fragt man, was ist Friede, was ist Freude. Die haben das gemacht, ohne zu wissen. Und Christentum ist auch Leben, ohne groß nachzudenken, einfach aus der Liebe Gottes herauszuleben, aus der Kraft Gottes herauszuleben, aus dem Geist. Denn wenn ich dann die Stelle Jesu weiterlese oder dann beim Lukas lese, ihr sollt mich nach den Zeichen fragen. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Also die Menschen damals, sie waren rechtschaffen und wussten gar nicht, warum sie so sind. Warum so lieb und so nett, so freundlich. Sie liebten ihren Nächsten, ohne zu wissen, was Liebe ist. Sie waren treu, ohne zu wissen, was Treue ist. Sie waren wahrhaftig, ohne zu wissen, was Wahrhaftigkeit ist. Weißt du, sie waren in der Wahrheit. Das war vor dem Sündenfall. In aller Selbstverständlichkeit halten sie einander, ohne dass sie eine besondere Güte empfinden oder Mitleid und dergleichen. Und darum hinterließen ihre Taten keine Spuren und ihre Werke waren der Nachwelt nicht überliefert. Das war nicht notwendig, dass man das große Denkmäler setzt, also Helfer der Menschheit, was Besonderes. Wann wird die Welt wieder in Ordnung kommen? Wann wird wieder so ein Zustand sein, wie wir bei den Propheten Jesaja lesen, wo sie aus den Schwertern Pflugscharen machen, wo das Kind am Loch der Otter spielt und so weiter? Wenn wir die Bibel lesen, für uns ist ein Fakt oder das, was Jesus sagte mit ein paar Sätzen oder mit ein paar Worten, die Welt liegt im Argen. Das liegt alles hier im Argen. Das ist ein Zustand und das Christen müssen wissen, die Welt ist im Argen. Sonst müsste Christus nicht kommen. Sonst hätte Jesus gar nicht sterben müssen. Sonst hätten wir Golgatha gar nicht gebraucht. Sonst hätten wir den Heiligen Geist auch nicht nötig gehabt. Die Welt liegt im Argen. Wir sind in einem Rettungsplan, in einer Rettungsaktion. Jeder Christ muss wissen ein paar Sachen. Ich möchte es zuerst mal vorneweg schicken. Jeder muss zuerst wissen, warum Jesus gekommen ist. Er ist nicht aus Vergnügen hierher gekommen und weil er Langeweile im Himmel hatte oder sonst andere Dinge. Nein, er ist gekommen, um uns zu erretten. Zu erretten von dieser argen Welt. Der Gerechte muss viel leiden. Schau an Hiob, was er gelitten hat. Und deshalb, wie lange Gott, wie lange muss ich das noch ertragen? Wie lange muss ich Krankheit ertragen? Wie lange muss ich meine Probleme ertragen? Wie lange muss ich auf alle vier krabbeln, dass ich ja durchkomme, so recht und schlecht? Jeder muss wissen, warum Jesus wiederkommt. Und er sagt, ich komme, Johannes 14, Vers 3, so werde ich kommen und euch zu mir nehmen, damit ich da bin, damit ihr da seid, wo ich bin. Also Jesu kommen hat einen Zweck, Jesu Wiederkunft. Deshalb bereiten wir uns auch hier vor für diese große Evakuierung. Die Welt wird eines Tages evakuiert. Die Frommen sprechen von Entrückung. Wir werden evakuiert, wir werden nicht auswandern. Wo willst du heute noch auswandern? Sag mir, zum Nordpol, Südpol? Nach Argentinien, irgendwo in den Dschungel. Du kannst heute nirgendwo mehr auswandern. Wir müssen, wollen oder nicht, entweder zum Mars fliegen, zum Mond oder evakuiert werden. Und Jesus sagt, ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen. Also die Wiederkunft Jesu ist, worauf wir warten. Also alles ist nacheinander schon bereits passiert. Alle Zeichen stehen schon auf Sturm. Also wenn das alles geschieht, sagt die Bibel, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Das Einzige, was noch nicht passiert ist, ist die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Das sind also Bibelworte, Aussagen der Bibel, an denen müssen wir halten. Das ist auch unsere Hoffnung. Es gibt für diese Welt, für die Menschen, die glauben, ein Happy End. Plötzlich bist du weg. Und bist den Geiselnehmer los. Der Teufel ist ein Geiselnehmer. Und wir sind in Geiselhaft, wohl oder übel. Du musst das tun, was dir gesagt wird, dich still verhalten, dich so benehmen, wie die Welt will, dass du dich benimmst, wie wenn du aus der Rolle fällst, du bist out, kriegst keine Unterstützung, nicht einmal irgendwie Sozialhilfe und nicht einmal das, wenn du da nicht parierst, wie die das wollen. So, das ist das eine. Jesus vor dem Hohen Rat sagt, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zu Rechten der Macht. Und kommen auf den Wolken des Himmels, Matthäus 26, 64. Ihr werdet sehen. Das ist also noch nicht passiert. Das wird demnächst passieren. Und die Engel sagten zu den Jüngern, Apostelgeschichte 1, Vers 11. Das sind alles Berichte. Das haben die Leute gehört. Hautnah erfahren. Dieser Jesus, von dem, der in den Himmel aufgenommen worden ist, also nach der Himmelfahrt, sagten die Engel, er wird so wiederkommen, wie er gen Himmel gefahren ist. Also die Wiederkunft Jesu ist etwas für die Gläubigen, nicht für die Ungläubigen. Weißt du, wenn du den Menschen auf der Straße erzählst und sagst, du pass auf, Jesus kommt bald wieder, das ist nichts für sie. Jesus ist gekommen für sie, er starb auf Golgatha für sie, er hat sie erlöst. Und Jesus ist gegenwärtig bereits in uns. Er wird nur kommen, um dich und mich nach Hause zu holen. Weil wir es selber schaffen, den richtigen Weg. So, jeder muss wissen, dass er damit beschäftigt sein muss, die Endzeit zu erkennen, die Zeichen der Zeit zu erkennen, was das alles bedeutet, die Sprache des Himmels lernen. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 3 heißt es, glückselig ist der, der da liest diese Worte und hört diese Worte und die Weissagung und so weiter und bewahrt, was in ihr geschrieben steht. Und in meiner Bibel heißt es einmal in einem Sendschreiben in der Offenbarung, weil du bewahrtest das Wort meines Zeugnisses, dass die Bibel bewahrtest, die Bibel ernst genommen hast, darum will ich dich auch bewahren vor der großen, globalen, weltweiten Krise. Was ist mit der Welt los und wie entgeht man dieser Sache? Also, ich möchte da hinarbeiten jetzt und dir sagen, weil du bewahrt hast das Wort, will ich dich auch bewahren vor der Versuchung, vor der Anfechtung, vor dieser weltweiten Anfechtung. Und was wir in den letzten 10, 20 Jahren haben, ist alles weltweit. Inflation weltweit, Arbeitslosigkeit weltweit, Umweltverschmutzung weltweit, Klimakatastrophe weltweit. Wenn irgendetwas passiert, das hat gleich weltweite Folgen, da steigen gleich die Ölpreise und Hungersnöte, alles weltweit, ihr werdet davon hören. Nicht, dass ihr dabei alle betroffen seid, ihr werdet es nur hören. Also lass uns darauf achten. Nicht nur, dass du wartest, bis du da verhungerst oder am Hungertuch nachst. Nein, ihr werdet hören von Hungersnöten. Wenn du jetzt die Nachrichten hörst, so eine Hungersnot war noch nie in Afrika. Oder seit Menschengedenken, dass Hunderttausende hungern. Aber wir sind mittendrin. Wir sind in der Endzeit. Also glückselig ist, wer da liest und hört die Worte. Du solltest, wenn du die Bibel liest, ich möchte dir raten, nicht bei 1. Moses 1, Vers 1 anfangen oder irgendwo. Lies am Schluss. Also ich mache das meistens, wenn ich Bücher lese, ich lese hinten, will sehen, wie die Sache ausgeht. Und wenn ich weiß, wie die Sache ausgeht, dann weiß ich also, wie ich anfangen soll. Und dann kann ich auch das andere vorne wegnehmen. Manchmal solltest du erst hinten lesen. Oder wenn du siehst, dann siehe, ich komme und ich mache alles neu, das Alte ist vergangen, etc., etc., etc. Dann weißt du, es gibt ein Happy End. Und es gibt letztendlich immer im Leben, in dem wirklichen Leben, ein Happy End. In allen Sachen, auch bei Gott, weil es göttlich ist. Happy End ist etwas Göttliches. So glückselig. Jeder muss wissen, dass die Bibel die einzig maßgebliche Quelle ist, über das prophetische Wort, das muss jeder Gläubige wissen. Wenn du das weißt, die Bibel ist mein Kompass, meine Orientierung, mein Wegweiser. Nicht, was ich sage oder was irgendein Prophet oder Wahrsager oder Weissager sagt. Ich bin neulich hier mit meiner Enkelin auf der Straße gelaufen, da kommt jemand und sagt, sie, ich kann Ihnen Hand lesen. Sagte, wissen Sie, ich brauche nicht Hand lesen, ich kann meine Bibel lesen. In meiner Bibel steht mehr drin als in meiner Hand. In meiner Bibel. Hand lesen. Zukunft deuten will der Mann. Nein, in deiner Hand steht gar nichts. In der Bibel steht die ganze Zukunft deines Lebens. Und 2. Petrus 1, Vers 19. Wir haben ja gerade 2. Petrus als in der Bibelschule. Nimm das Gemeindebibelschule, schau im Internet nach oder kauf dir das Material am Büchertisch. Und so besitzen wir das prophetische Wort, schreibt Petrus, umso fester. Und ihr tut gut darauf, dass ihr darauf achtet, als auf eine Lampe, die da an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht. Ihr solltet darauf achten. Das prophetische Wort ist da. Du weißt, es gibt ein Happy End. Für mein Leben gibt es ein Happy End. Auch wenn es noch so düster und so traurig aussieht. Denk an Hiob. Es sah so mies aus bei ihm. Und am Schluss hat er alles doppelt gehabt, hat schöner gehabt, hat mehr gehabt. Und deshalb sagt die Bibel, schaut ihr Ende an. Wir schauen immer, wie schwer der Anfang ist. Der Anfang kann miserabel sein. Schau das Ende an. Dann in 2. Thessalonicher 2, Vers 2. Dass ihr euch nicht so schnell wankend machen sollt und erschrecken, weder durch eine Weissagung, noch durch ein prophetisches Wort oder durch einen Brief von uns oder von, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommen würde, sollst nicht so erschrecken. Er steht schwarz auf weiß. Und was geschrieben steht, das ist maßgebend im Geschäft. Nicht per Handschlag oder gutes Wort und so weiter. Nein, jeder soll wissen, dass am Ende, und das ist, was die Bibel sagt, jeder sollte wissen, deshalb meine Frage ist, wie wird die Welt ausgehen, wie wird das Ende sein? Jeder soll wissen, dass am Ende schwere Zeiten werden. Also, das steht ja vorausgesagt. Und zwar schon vor 2000 Jahren. Es werden schwere Zeiten werden. Wenn du die Zeit genau beachtest und ehrlich bist, es wird immer schwieriger, es wird immer komplizierter, es werden immer mehr Menschen, es werden immer mehr Esser. Und jeder will sich entfalten, jeder will wachsen, jeder will sich entwickeln. Das soziale Problem wird immer größer. Die Erde ist verflucht, also der Ackerboden. Man muss entweder in die Höhe, in die Luft bauen, weil auf der Erde wird es eng bei den Menschen. Wir haben 6 Milliarden und jetzt, das wächst rapide. Die Weltbevölkerung nimmt zu. Das ist die Bombe, die Bevölkerungsbombe. Schwere Zeiten. Und jeder Mensch ist ein Problem. Am Ende, wenn es dann ganz schwer wird, wenn es nicht mehr geht, ich habe euch in den letzten Predigten gesagt, hört euch die Predigten an, da gibt es CDs auch davon, und Gott greift erst in der letzten Sekunde ein. Ich weiß nicht, ob das nur meine Erfahrung so ist, aber immer in der letzten Sekunde, wenn es nicht mehr geht, als Abraham seinen Sohn Isaac lynchen wollte, auf dem Altar sagt Gott, nein, Finger weg. Und da ist der Bock da, nimmt es und so weiter. Als Lot seine Töchter rausgeben wollte, da diesen Strolchen in Sodom, hat der Engel ihn reingezogen. Im letzten Moment, Gott zieht seine Kinder rein und seine Kinder weg von der Bildfläche. Er erlöst sie. Du glaubst gar nicht, wie Gott manchmal die Menschen erlöst. Josef wurde ins Gefängnis geschickt. Das ist auch eine Form der Erlösung. Da bist du weg und niemand kommt zu dir hin. Also Gott greift im letzten Moment ein. In der Endzeit werden alle Menschen schläfrig. Nicht nur, dass sie müde werden von der Arbeit und vom Stress, aber doch auch vielleicht. Denk an die Jungfrauen, Matthäus 25, sie wurden alle schläfrig, auch Christen sind schläfrig geworden. Auch ihnen, ihre Lampen drohten zu verlöschen. Öl wird knapp, geistlich gesprochen, die Salbung wird knapp. Da musst du halbe Welt bald bereisen, um zu finden, wo gibt es noch ehrliche, aufrichtig Christen, wahre Gläubige. Und du denkst, jetzt habe ich noch einen gefunden, auch der ist ein halber Schwindler. Gibt es noch echte Christen, die das Wort Gottes predigen, das Wort Gottes lehren, das Wort Gottes nicht nur lehren und predigen, sondern auch ausleben? Es gibt viele Pharisäer und Schriftgelehrten, aber gibt es wahre Christen? So, wann hört der ganze Lug und Trug auf? Viele Menschen werden auch gar nicht merken, wie Jesus wiederkommt, weil sie alle so schläfrig geworden sind. So leichtsinnig, leichtfertig. Jesus sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Unangemeldet und plötzlich ist er da, wenn eine große Stille ist und alles so sich gemütlich machen, Friede, Friede, keine Gefahr, plötzlich kommt das Verderben ganz schnell, werden alle überrascht sein, das haben wir nicht gedacht, schau so plötzlich, viele Dinge passieren über Nacht, plötzlich, die Welt liegt im Argen, das ist also so ein Schicksalswort für diese Welt. Ein interessanter Vorgang dieser Tage. Das Bundesverfassungsgericht wird von Unternehmern verklagt, also wegen dem Eurobetrug. Man hat Euro eingeführt und man hat uns nicht gefragt. Verrat auch durch Bundesverfassungsgericht. Jetzt ist das Bundesverfassungsgericht angeklagt, weil es nicht verhindert hat. Und so vieles. Jetzt guck mal die Politiker. Sogar der Kanzler Kohl schimpft auf seine eigene Partei. Du siehst also, wir sind in einer Phase, wo nichts mehr stimmt. Deutsche Unternehmer bringen also sogar Bundesverfassungsgericht vor Gericht. Bundesverfassungsgericht wird sogar vor das Gericht gebracht. Also, dass die geschlafen haben, das ganze Geldsystem ist im Wanken gar nicht gedeckt. War ein interessanter Vorfall am 15. August, so in den Nachredensprecher, mittendrin im CDF, Heute-Journal. Da hat der Moderator Klaus Kleber, zieht seinen 50-Euro-Schein aus der Tasche und sagt, dieser Schein im übertragenen Sinne ist nur Glaube, das ist gar nicht gedeckt. Aber der Glaube ist es, was deckt. Nur der Glaube. Weißt du, das ist ein Stück Papier, kannst genauso Klopapier nehmen. Ist ja nichts Besonderes. Kann man nachdrucken oder kein Problem. Nur der Glaube ist es. Du siehst also, was haben wir nur für Werte? Unser Geld ist nicht mehr gedeckt. Er wies also darauf hin, dass unser Geldsystem nur auf Vertrauen, auf ein Stück Papier aufgebaut ist. Und letzten Endes der Glaube nur auf dem Papier steht und sonst, ja, wenn jemand kommt und sagt, dein Geld ist doch nichts mehr wert und wir sind in einer Inflation. Ich glaube, dass diese Griechenland-Bombe, wenn die mal platzt und die wird irgendwann mal platzen, dann werden wir uns schon überlegen, was haben wir denn mit unser Euro gemacht? Also ich rechne immer noch, wenn ich einkaufe, wenn ich Hosen kaufe, früher haben Hosen 40 D-Mark für mich gekostet und jetzt kosten sie 40 Euro. Mal das Doppelte. Eine Schwester kam zu mir, als Euro eingeführt wurde und sagt, Bruder, mal du das, bin so traurig, ich kann nur noch die Hälfte opfern. Kann nur noch die Hälfte opfern. Die ganzen Werte unserer Welt sind gar nicht gedeckt mehr. Da wird einfach Geld gedruckt, frisches Geld wieder wird auf den Markt gebracht. Und bei vielen Gläubigen ist auch der Glaube nicht einmal gedeckt. Da ist kein Heiliger Geist mehr da, nichts im Rücken. Da stehen sie glauben, dass irgendjemand verzapft und erzählt und so weiter. Und dann sind sie enttäuscht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, hast du schon mal ein Falschgeld in der Hand gehabt? Was für ein Gefühl das ist, Falschgeld zu besitzen. Und du wirst den Schein nicht mehr los. Und musst gucken, wie werde ich diesen Schein los? Falschgeld. Bei vielen ist also nicht einmal der Glaube richtig gedeckt. Die ganze Welt liegt im Argen, im Übel, ist verdorben. Schau, das Verderben dieser Menschen. Heutzutage kannst du hingucken, moralisch verdorben, geistig verdorben, ethisch verdorben. Keiner nimmt mehr Rücksicht auf den anderen oder Rücksicht auf den Schwächeren. Die Welt ist verirrt, verunsichert. Die Welt braucht einen Erlöser, eine Erlösung. Man fragt sich, wie lange wird das noch gehen? Wie lange wird die Erde das noch verkraften, das Böse? Erlöse uns von dem Bösen, ist im Vater unser. Also, die Welt wird nicht untergehen, aber die Welt wird zusammenbrechen. Und wir steuern auf einen großen, schrecklichen Zusammenbruch. Natürlich, alles, was da ist, war auch schon mal. In Prediger Kapitel 1, Vers 9 ist eine Stelle. Das, was war, ist und was wieder, und wird auch wieder sein. Und das, was getan wurde, das ist und wird wieder getan. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also so etwas gibt es, aber in diesem Ausmaß, was wir heute haben, global. Früher nur die Deutschen, die Römer, die Italiener, die Juden oder die Ägypter. Aber heute betrifft es die ganze Welt. Die ganze Welt liegt im Argen, nicht nur Deutschland und nicht nur Europa und nicht nur Amerika. Weltweit spüren die Menschen, es muss sich was verändern. Und weltweit sehnen die Menschen sich nach Veränderung. Es gibt kaum Menschen, die einem Mut zusprechen können. Yes, we can. Das war eine große Parole. Aber jetzt kann selbst der, wo was mal konnte, nichts mehr. Weißt du, wir brauchen Menschen und da wird jemand aufstehen und sagen, yes, wir kennen und wir werden das machen und wir werden sehen. Die laufen dem alle nach. Das ist der Antichrist nach der Bibel. Die Menschen sehnen sich sehnsüchtig nach jemandem, der die Dinge an die Hand nimmt, die die Dinge verändert, die wieder alles ordnen. Die Banken, die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Religion. Der Ruf also nach Veränderung wird immer lauter. Jetzt kommen die New Age Bewegung, neues Zeitalter, neue Weltordnung seit Bush. Es ist ganz groß, diese neue Weltordnung. Und sie arbeiten auch daran. Und sie wissen, wie die Welt braucht eine neue Ordnung. Und braucht große Lösungen. Aber die Lösung kann man nicht mit Waffen erzwingen. Und kann man auch nicht durch Demokratie erzwingen. Viele Völker sind gar nicht reif für Demokratie. Und Demokratie ist nicht das Absolute und Endgültige. Die Wirtschaftsleute versuchen mit Globalisierung. 1974 hat ein Wirtschaftsboss gesagt, wir müssen das internationale System in ein globales System umwandeln, 1974, in dem neue, aktive, kreative Kräfte, die jüngst entwickelt wurden, integriert werden sollen. Die jungen Kräfte wieder. Aber die jungen Kräfte, die wollen das nur vereinnahmen, nur auf Befehl und Kommando und dann ohne Liebe. Ich weiß, mein eigener Schwiegersohn hat in einer Firma gearbeitet, einfach, das wird rationalisiert alles, Leute werden entlassen, das spart mir wieder Geld. Und er hat in einige Konzerne gearbeitet oder für Konzerne gearbeitet, wie Deutsche Bank und Bundesbahn. Und manches und so weiter. Und dann sagt er und meine Tochter ebenfalls, und die haben gesagt, nee, wir können dieses nicht mehr mitmachen, wir verantworten nicht. Wir beten hier, der Vater betet für Arbeitslose, dass sie Arbeit bekommen und so weiter, und wir sorgen, dass die arbeitslos werden und entlassen werden und ihre Plätze rationalisiert werden und so weiter, damit die Firmen wieder ganz groß rauskommen. Es geht nicht. Es geht nicht Hand in Hand. Das ist ein ungerechtes System. Es geht nur um Geld verdienen, wo man am meisten sparen kann oder wo man was wieder einsparen kann. Und es wird mehr und mehr. Arbeitsplätze werden gestrichen am laufenden Band. Und dann entstehen 200 Plätze, aber 8000 werden gestrichen. Ungerechtes System. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten, weil Ungerechtigkeit überhand nimmt. Wie weit soll das noch gehen? Diese Ungerechtigkeit. Und das wirkt sich auch in den Kirchen. Da wird gemobbt. Was, glaubst du nur, wie viele Seelsorgefälle ich habe? Das früher waren ganz andere Probleme. Aber Mobbing. Wie werde ich mit Mobbing fertig? Und da hast ein Fuß gerade bis losgeworden, da segnen sie am anderen Fuß wieder. Und so wird ständig gesägt von irgendeiner Seite. Da sagst du nur die Wahrheit, bringst einen Verbesserungsvorschlag und dann du kritisierst. Bist ein Kritiker. So, seit 1974, wenn du dann die Geschichte ein bisschen anschaust, und Geschichte ist ein Lieblingsthema von mir, und da siehst du also, was diese Integration, was USA alles seit 74 alles gemacht hat. Denn Saddam Hussein hat man gestürzt, wurden was mal zurückgelassen, ein Chaos, Hunderttausende Tote und so weiter. Was hat diese Demokratisierung gebracht? Was hat das in Afghanistan gebracht? Die Russen sind nicht fertig geworden, die sind wenigstens schlau gewesen, sind abgezogen. Und sagen, macht ihr selber. Aber das Problem wurde vergrößert. Und warum? Weil man sogar am Drogenhandel verdient. Ja, man verdient dabei. Der Rubel rollt oder der Dollar rollt. So seit der Integration. Alles unter bestimmte Deckmantel. Der Böse, die Achse des Bösen. Dann Terrorismus. Und es werden immer ständig neue Kriege benötigt, damit die Wirtschaft floriert. Die Wirtschaft floriert nur durch Kriege. Seit dem Sündenfall, die zweite Generation, ist Krieg und Mord. Kain und Abel. Seit Kain und Abel hat die Geschichte sich nicht mehr verändert. Wann hört das auf? Wann hören die nationalen Konflikte auf? Die persönlichen Konflikte auf? Mann und Frau, Familie, da ist überall Krieg und du kannst hinschauen, wo du willst. Es wird immer schlimmer, wenn du Bilder anguckst, immer wieder Streit. Kleineren oder größeren Umfang spielt jetzt keine Rolle. Eigentlich der Kollaps wird von oben geplant. Von den geheimen Kräften wird das geplant. Ob jetzt wirtschaftlicher Kollaps. Und dann wird es auch natürlich konsequent durchgeführt. Globalisierung ist auf der einen Seite was Wunderbares. Stell dir mal vor, du kannst durch ganz Europa reisen, brauchst keinen Tick, keinen Pass mehr. Das ist was Schönes. Oder kannst weltweit kommunizieren. Aber das dient auch dem Antichristen. Wir sehnen uns nach einer gerechten, nach einer sauberen Welt. Wir sehnen uns. In uns steckt eine Sehnsucht. Wir haben nämlich einen Gedanken vom verlorenen Paradies in uns. Wir haben alle. Wir sehnen uns nach Urlaub. Deshalb fahren wir nach Bahamas oder an den Küsten und wo die Wälder rauschen und die Wiesen blühen. Wir sehnen uns nach einer heilen Welt. Aber unsere Welt ist nicht heil. In 2. Thessalonicher erklärt Paulus das zweite Kommen Jesu und sagt, was vor dem zweiten Kommen Jesu passieren wird, dass Satan mit aller Kraft und lügenhaften Wirkungen und Zeichen und so weiter die Menschen verführen wird zur Ungerechtigkeit. Vor dem zweiten Kommen wird eine große Verführung werden durch lügenhaften Zeichen. Man verspricht den Leuten Himmel auf Erden. Das kannst du haben, wenn du bei uns mitarbeitest. Das alles kannst du haben. Das hat der Teufel Jesus versucht. Muss mich nur anbeten. Muss uns nur anbeten. Der Teufel wird die Menschen verführen. Und ich sage das, was Gott mir gezeigt hat. Das gebe ich einfach weiter. Der Teufel wird die Menschen verführen, sich selbst zu zerstören. Nicht das... Der Teufel ist zerstört, der Teufel zerstört niemand, kann er gar nicht. Aber der Teufel verführt die Menschen, dass sie sich selbst zerstören. Die meisten Krankheiten kommen vom Menschen selber, nicht vom lieben Gott und auch nicht vom Teufel. Wir müssen den Teufel in Ruhe lassen, in aller Liebe, was ich sage. Der Teufel verführt die Menschen, sich selbst zu zerstören, durch Medikamente, durch Saufen und Fressen nach der Bibel. Die meisten Leute schaufeln in den Grab mit den Zähnen. Durch Saufen und Fressen, falsche Ernährung, zu viel Religion. Religion ist gut im gewissen Maß. Alles ist gut im gewissen Maß. Essen und Trinken ist genug, ist in Ordnung. Aber alles, was zu viel ist. Und der Teufel wird die Menschheit zerstören, indem der die Menschen mit Medikamenten vollpumpt. Medikamente sind was Gutes, sind Hilfsmittel. Und Gott hat sogar die Blätter vom Baum des Lebens in der Endzeit, lässt er sogar wachsen für die Nationen, Tee zu machen und so weiter. Gott hat die Natur gegeben zur Gesundung des Menschen. Aber wenn es dann zur Sucht wird, die Menschen werden zerstört durch Egoismus, sich selber zerstören, durch Selbstsucht, durch Neid, Eifersucht, Streit und Rechthaberei, durch Selbstgerechtigkeit. Das ist, wie die Menschen zerstört. Ich habe Recht, willst du nicht mein Bruder sein, hau ich dir den Schädel ein. Also, und das ist beim Kain gewesen, mit der Religion fing das alles an. Warum bin ich so schlecht und der ist so gut? Alles sind Wirkungen Satans, alles Negative löst auf. Hast du gesehen, der hat's gut, der kann gut lachen. Aber nimm ihm das mal weg. Und schon beginnt das Problem dieser Welt. Nimm ihm das weg. Ich will das auch haben, was er hat. Und schon Neid und Eifersucht oder weiter die Wirkungen des Satans. Wir wollen uns einen großen Namen machen, einen Turm, der bis in den Himmel reicht. Berühmt werden, in Showbusiness einsteigen oder was es auch immer ist. Einfluss bekommen, Macht. Fall nieder, bet mich an und ich werde dir alle Reiche dieser Welt geben. Religion ist eine Wirkung Satans. Satan beschäftigt die Menschen gerne mit Religion, glaub mir das, egal welche. Und die ganzen Kriege, was sie haben, waren letztendlich Religionskriege. Die Kreuzzüge und jetzt Amerika-Eroberung von Kolumbus aufwärts und so weiter, alles Religionskriege. Auch der 30-jährige Krieg und die Kriege, die wir haben, immer wieder Religion und jetzt auch der ganze Terrorismus, letztendlich hat etwas mit Religion zu tun. Und der Teufel versteht die Menschen zu beschäftigen, dass die Menschen so viel arbeiten müssen, dass sie gar keine Zeit mehr für den lieben Gott haben. Keine Zeit mehr für sich selber haben. Keine Zeit mehr für ihre Familie haben. Überforderung. Durch Wirkungen Satans. Also, die Welt muss anders werden. Aber wie? Lass uns auf die Bibel hören. So, Satan beschäftigt die Menschen so stark, dass man keine Zeit für nichts mehr hat. Dass man überfordert wird. Überforderung ist ein Trick Satans. Das sind die Wirkungen Satans. Überforderung. Du bist nicht mehr belastbar mit gar nichts. Da musst du Drogen nehmen, damit du das wieder verkraftest. Dich aufpumpen. Depressivas. Damit du wieder atmen kannst. Überforderung. Der Mensch von heute ist überfordert. Aber die Frage ist, ich weiß noch, meine Oma und meine Mutter hat noch mit Waschbrett gewaschen. Das waren Zeiten noch. Aber wir haben Waschmaschine und Trockner und wir haben Mikrowellen und wir haben alles Mögliche. Die Technik, brauchst nur ein paar Knöpfe drücken und dann arbeitet es alles. Und wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Man fragt sich, wo ist die Zeit? Eigentlich sollten wir Zeit haben bis Überfluss. Wir können noch Zeit verschenken. Er wird die Menschen kaputt machen. Der Teufel, das sind die Wirkungen Satans. Der Teufel wird die Menschen kaputt machen. Sie müssen alles sehen. Sie müssen überall gewesen sein, sie müssen alles erfahren haben, sie müssen alles gehört haben, sie müssen überall die Nase reinstecken, sich für alles interessieren sie sich dann und so weiter, fangen an sich zu interessieren, was ist da und wieso ist das und so weiter. Und sie wundern sich, sie sind nervlich gar nicht belastbar. Sie sind nervlich nicht belastbar. Stell dir mal vor, die ganze Welt dringt auf dich ein. Wenn du abends Tagesthemen anguckst oder dann noch CNN oder NTV oder was weiß ich anguckst noch, das kannst du gar nicht verkraften. Da erschießen sich Leute. Wie viel Tote musst du verkraften? Und wie viel Ungerechtigkeit? Und wie viel Wut kommt in dir hoch? Wie viel Zorn? Und sagst, das darf doch nicht gar nicht geben. Alles, was du so hörst. Und dann wollen sie überall mitmischen. Sagt, ja, dann müsstest du deine Stimme erheben. Wenn ich protestieren möchte, müsste ich den ganzen Tag Leserbriefe schreiben. Müsste den ganzen Tag, also zeitlang habe ich das gemacht, habe ich gegen die protestiert und gegen die und gegen das, aber heutzutage mache ich nur das, was der liebe Gott mir sagt. Aber früher war ich so aktiv und ich habe gemerkt, es geht nicht mehr für alles. Du kannst nicht mehr für alles dich engagieren. Du musst sortieren. Du musst dich von dem Heiligen Geist leiten lassen. Für das engagiere ich mich und für das nicht. Wir müssen also brauchen die Geistesleitung. Das ist für mich wichtig, das ist mein Auftrag und so weiter und das andere. Lasst machen, was sie wollen, da sollen andere sich auch was bewegen mal. So, aber der Teufel wird die Menschen kaputt machen, indem sie in sämtliche Vereine Mitglied sind. Ich kenne jemanden, der ist in 17 Vereinen Mitglied. Und da musst du natürlich auch an Sitzungen, der ist ein paar Mal irgendwo Vorstand sogar und so weiter, muss da an der Sitzung teilnehmen und dort an der Sitzung teilnehmen und dort Mitgliederversammlung, dass er am Schluss gar keine Zeit nicht mal für die Versammlung mehr hat. Überleg einmal. Und dann, sie müssen alles abonnieren. Ich kenne da jemanden bei mir in der Nachbarschaft, also gegen das Wochenende, da geht der ganzen Abend voll Illustrierten nach Hause, Fernsehzeitungen und so weiter, als wenn noch nicht eine Fernsehzeitung ausreichen würde, dass er erfährt, was überhaupt gesendet wird. Dann haben wir Kabel und was weiß ich, wie man verkabelt ist. Und dann laufte mit ganzen Armen von Illustrierten und 8 Uhr Blätter nach Hause. Ich frage mich, wann will er das konsumieren? Wann will er das durchlesen und verarbeiten? Weißt du, du kannst ein gewisses Maß aufnehmen, dann ist es Ende. Und die Menschen wundern sich, warum bin ich nicht so, warum bin ich unkonzentriert, warum habe ich Kopfschmerzen, warum habe ich Migräne? Weißt du, Krankheit kommt nicht von ungefähr. Der Teufel hat die Menschen so angegriffen, und da greifst du an, vor allem die Nerven. Der Teufel arbeitet nur über die Nerven. Wenn du ein Nervenbündel bist, bist du für ihn ein Opfer. Das ist die Falle schon, hat schon zugeschnappt, wenn du ein Nervenbündel bist. Deshalb ist es so wichtig, sorg für deine Nerven. Gute Nervenkost. Und isolier deine Nerven, dass sie nicht blank liegen. Weißt du, bei uns zu Hause ist mal was passiert, als wir noch drüben in der Sowjetunion lebten. Weißt du, da hat man in den Ofen Holz rein und nochmals Holz und dann so richtig glühen, bis das Rohr geplatzt ist. Verstehst du? Wir wundern uns, wenn dann irgendwo das Rohr platzt und dann plötzlich Funken sprühen und die ganze Bude vollgeraucht ist. Immer so. Weißt du, wir sind so aufgeheizt. Lass uns drüber nachdenken. Wie wird die Welt anders? Du musst nicht überall gewesen sein. Du musst nicht alles gelesen haben. Du musst nur anfangen, dein Leben zu leben und dich nicht von anderen leben zu lassen. Du sollst dein Leben leben. Gott wollte dich, dass du lebst. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich will euch nicht mein Leben aufzwingen. Ihr sollt euer Leben selbst gestalten. So, Satan arbeitet durch Zerstörung von innen, indem er dich innen so zerfrisst, dir so zusetzt in deinen Gedanken, deinen Gefühlen, deinen Albträumen und Träumen. Eine Wirkung Satans ist Überschuldung für dein Zell, auch moralisch oder auch wie auch immer. Die ganze Schuldenkrise ist ein Werk Satans. Die Völker haben sich überschuldet, übernommen. Das ist Überschuldung, übernommen. Also, die Welt liegt im Argen, indem die Menschen nur sehen, das kannst du haben, aber das muss auch bezahlt werden. Früher hat man nur das gekauft, wozu man Geld hatte. Wenn man Geld hatte, wenn man kein Geld hatte, hat man nicht gekauft. Aber die Frage ist, brauchst du auch alles, was du siehst? Die Bibel sagt, wir sollen nicht nach Augenlust gehen. Das Auge möchte alles haben. Und das Auge sagt sich, das kannst du auch haben, was der hat. Also wir sollten aufhören, schon jetzt Veränderungen herbeizuführen. Eine neue Weltordnung bei uns anfangen, neue Schöpfung. Dass wir bei uns anfangen, ich muss nicht alles haben, ich muss nicht überall gewesen sein, ich muss nicht überall mitreden. Und wir müssen aufpassen, Christen werden manchmal super schlau und die denken, sie müssen überall mitreden und ihre Stimme erheben. Nein, du sollst eine Stimme Gottes sein in der Wüste. Wer bist du? Wurde der Johannes mal gefragt. Ja, ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Stell mal vor, so bescheiden war dieser Supermann. Eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Gar nichts Besonderes. Das kann jeder kann das sein. Wir müssen unsere eigene Identität finden, Leute. Wann wird die Welt anders? Die Schwaben haben Kehrwoche, die Berliner haben das nicht. Aber es wäre schön, wenn die persönlich Kehrwoche hätten. Jeder vor seiner eigenen Haustüre kehren. Dann wird die Stadt am schnellsten sauber. Wenn jeder vor seiner eigenen Haustüre kehrt, fang an, vor deiner Haustüre zu kehren. Da ist genug Dreck, genug Müll. Entsorge mal das. Stinkt's. Wenn du nicht aufpasst. So, eine Wirkung Satans ist Überschuldung. Gott will nicht, dass wir immer mehr geben, als was wir haben. Es kann sein, dass du dich mal verausgabst, aber irgendwo ist eine Grenze. Wir müssen auch mal nehmen, auch empfangen. Nicht nur geben. Wir müssen mit unseren Kräften haushalten. Und wir müssen unsere Kräfte regenerieren. Auch die müssen sich erholen. Deshalb hat der liebe Gott auch 6 Tage sollst du arbeiten gesagt. 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. Du sollst wieder Kraft schöpfen. Der Sonntag ist nicht der Esel der ganzen Woche. Der Sonntag soll es sein für den Herrn, für dich, für deine Familie, dass du mal die Füße hochlegst und im Schaukelstuhl ein bisschen schaukelst und sagst, lieber Gott, wie soll es weitergehen mit mir? Was hast du vor? Und deine Kräfte sollen sich regenerieren. Deine Nerven sollen sich regenerieren. Gott ist ein sehr kluger Gott. Der hat sich ja weise eingerichtet. Wir sollten nur auf seine Weisheit eingehen. So, Gott will nicht, dass wir alles haben. Er will, dass wir uns einteilen. Du kannst auch nur ein Schnitzel auf einmal essen. oder in deinem Bett liegen. Also versuch nur zufrieden zu sein, dankbar zu sein für das, was du hast. In der Bibel heißt es, wenn du Nahrung und Kleidung hast und ich würde sagen für uns Deutsche Dach über dem Kopf, dann sei zufrieden, danke Gott. Danke Gott für das. Und dann, Gott will, dass wir geduldig sind und mit Geduld ist alles erreichbar. Mit Geduld. Mit Geduld ist alles machbar. Warten, bis die Stunde Gottes kommt. Nicht Kronos ist ja unsere Zeit, aber Kairos ist die göttliche Zeit. Bis man reif ist für eine Sache. Wie viele sind wir gar nicht reif. Und wir sollen warten, bis wir so weit sind, dass wir sagen können, ja, danke Herr, jetzt ist soweit. Wir sollten vernünftig mit unserer Zeit umgehen. Wir sollten rechtzeitig schlafen gehen und rechtzeitig aufstehen. Und nicht die Nacht zum Tag machen und dann den ganzen Tag verpennen. Und was du bis 10 Uhr nicht geschafft hast, hast du den Tag nicht geschafft. Deshalb, Morgenstund hat Gold im Mund. Die Alten wussten was. Hör auf die Alten. Auch wenn es nicht modern ist. Weißt du, du musst mit deinem Biorhythmus gehen. Mit dem Biorhythmus. Mit den Vögeln, mit der Natur, mit der Sonne. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Das ist ja nur frommer Gesang. Es muss auch so sein. Du sollst mit der Sonne aufgehen und mit der Sonne untergehen. John Wesley, der große Methodistenprediger, da konnte passieren, was er wollte. Um 10 Uhr ist er ins Bett gegangen, um morgens um 5 Uhr aufzustehen. John Wesley, das ist also seine Geschichte. Nur in Ausnahmen, selbst wenn jemand starb, hat er gesagt, ich muss jetzt ins Bett gehen, 10 Uhr, ich muss schlafen. Seine Gottesdienste so gelegt, dass er um 10 Uhr ins Bett konnte. Dieser große Prediger. Der sogar vom Pferd nicht mal manchmal runter, der sogar in der Kirche, muss vorstellen, der ist in der Kirche mit seinem Pferd, mit seinem Gaul reingeritten, saß auf seinem Pferd und vom Pferd aus gepredigt. Dann hat er in einer Predigt mal gesagt, mein Gaul hat mehr Leute zum Heiland kommen gesehen, wie mancher Prediger in seinem ganzen Leben. Aber 10 Uhr ist er ins Bett gegangen. Und John Wesley hat noch etwas gesagt, was ganz wichtig ist für Finanzen. Spar so viel du kannst, gib so viel du kannst, behalt so viel du kannst. Und da steckt eine große Wahrheit drin. Der Teufel versteht die Menschen also durcheinander zu bringen, dass sie nicht richtig haushalten, sie ihr Geld nicht richtig einteilen. Der Teufel versteht, unsere Begeisterung auszunutzen. Du bist mal für den Herrn begeistert und sagst, komm, jetzt noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wir müssen auch wissen, auch im Reich Gottes hat alles seine Grenzen. Wir sollen Prioritäten setzen im Reich Gottes. Es gibt Christen, die sind super fromm, aber du sollst nicht frommer sein als der liebe Gott. So steht in der Bibel, sei nicht zu religiös, sei nicht zu gerecht. Weißt du, die sind so fromm, dass sie dann für ihre Familie keine Zeit mehr haben, keine Zeit mehr für sich selbst, keine Zeit mehr für andere Leute, nur noch für Gott. Das ist bigottisch werden. In aller Liebe. Ich meine, wir müssen die Leute anfeuern, weil heutzutage die Leute alle schläfrig und faul sind. Aber wir müssen auch manchmal manche super fromme bremsen und sagen, langsam, beruhige dich, nicht nur den ganzen Tag und Nacht beten. Beten hat seine Zeit, Arbeiten hat seine Zeit, Stille sein hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Nicht nur den ganzen Tag jodeln. Weil wir müssen auch mal Stille sein und hören. Und nicht plappert nicht wie die Heiden. Einfach Gebetsmühlen drehen. Weißt du, man kann so begeistert sein und die Israeliten sind da in einer Phase begeistert worden. Da ist Moses nicht zurückgekommen. Wir bauen ein goldenes Kalb. Da rissen sie die Ohrringe von ihren Ohren und gossen das Kalb und so weiter. Das, was Gott ihnen gegeben hat, das haben sie einfach verplempert und zu Dreck gemacht. Weißt du, Gott hat dir Zeit gegeben. 24 Stunden. Das hat jeder Mensch, egal wer er ist. Ein König und Straßenfeger haben genauso viel Zeit. Und jetzt, was machst du mit dieser Zeit? Wie gebrauchst du die Zeit? Gott hat uns Würde und Schönheit gegeben. Was machst du damit? Weißt du, manche, die überarbeiten sich. Die sollen, oder andere überbeten sich. Ein anderes Wort in Deutsch. Weißt du, der Teufel versteht, auch Menschen zu erlösen. Nicht nur, dass der liebe Gott Menschen erlöst, der Teufel erlöst sie auch. Er erlöst sie von ihrem Geld. Der Teufel erlöst die Menschen von Gott, von Glauben. Er erlöst sie von ihrer Würde. Der Teufel ist auch ein Erlöser. Wenn du genau aufpasst, der nimmt dir das weg, was Gott dir gegeben hat. Denk an die Israeliten, den ganzen Schmuck, die ganze Schönheit. Satan erlöst die Menschen von ihrer Reinheit, von ihren Fähigkeiten, von ihrer Autorität, dass sie ihre Autorität missbrauchen oder falsch gebrauchen oder wie auch immer. Er erlöst sie von ihrer Gesundheit, von ihrer Zukunft, von ihrer Hoffnung, von ihrer Liebe, von ihren Segnungen. Gott hat die Israeliten gesegnet. Und was machen sie? Gott ist kalt raus. Es gibt keine Götzen, es gibt nur Götzendiener. Der Teufel erlöst die Menschen von ihren Vorteilen und Vorzügen. Er erlöst sie sogar vom Himmel und gibt dafür die Hölle. Wir beten dem Vater unser, erlöse uns von dem Bösen. Wir sehnen uns nach der göttlichen Erlösung und nicht nach der teuflischen, dämonischen Erlösung. Weißt du, da Menschen werden dann erlöst, dann haben sie keine Zeit mehr. Ich muss dorthin fahren zu der Konferenz, ich muss hinfahren zu dem Pastor, ich muss hinfahren in die Seelsorge. Ein Termin nach dem anderen. Das ist alles Dummheit, Torheit, Verrücktheit. Der Mensch zerstört sich selbst. Der Teufel arbeitet daran, an der Selbstzerstörung. Setzt die Menschen unter Druck und der Teufel arbeitet mit zehnfacher Macht in der Endzeit hier, weil er weiß, ich habe wenig Zeit, ich muss mich beeilen. Sehr intensiv, sehr konzentriert arbeitet er, versucht alles so einzusetzen, die Hölle ist unter Druck. Ein anderer Trick Satans ist, und deshalb, ich versuche das, die arge Welt auf der einen Seite darzustellen, aber gleichzeitig versuche ich auch rüberzubringen, du kannst hier raus, wenn du raus möchtest. Nur wenn du möchtest. Der Satan versucht, einfach dich zu behindern, wo es nur geht. Das ist ein Werk Satans, Behinderung. Er versteht dich zu behindern. Einfach, er schickt dir einfach in den Weg. Der sagt, guten Tag, Herr, mal du das. Und dann unterhältst dich. Aber du bist auf dem Weg ganz woanders hin. Du hast ein anderes Ziel, dich vom Ziel abzubringen. Und überleg dein Leben, wie oft bist du vom Ziel abgebracht worden. Da schickt er so eine Laus, so Mädel oder so Jungen oder so einen alten Knacker vorbei. Ich sag das ja, so einen falschen Propheten vorbei. Schickt er irgendjemand und der verwickelt dich. Und du hast keine Zeit mehr für das, was du eigentlich wolltest. Du sollst deinen Willen leben. Dein Wille geschehe. Beten wir im Vater unser. Und Gottes Wille soll dein Wille sein und du sollst das, was du morgens im Herz bekommst, das sollst du ausleben am Tag. Fang an auszuleben und dich nicht von deinen Zielen abbringen. Ja, ich muss missionieren. Und du musst wissen, wenn du zu jemandem sprichst und missionierst, der kann dem Herrgott die Zeit stehlen. Ich dachte auch hier auf dem Leopoldplatz vor Jahren. Da stehen Jehovas Zeugen und dachte, ich muss den missionieren und denen was vom Heiland erzählen. Und dann rede ich, habe den ganzen Nachmittag mit ihnen geredet und ich war am Schluss nachher genauso schlau und der auch wie ich. Und so weiter. Wir haben nur wie Katz um heißen Brei geredet und sonst sind wir auf kein Ziel gekommen. Verstehst du? Versuch niemanden zu bekehren, einen Narren versuch nicht zu bekehren. Einer, der sich nicht bekehren will, brauchst auch nicht bekehren. Denn wenn der liebe Gott es nicht schafft, was willst du dann tun? Die Welt liegt im Argen. Wir müssen die Welt mal auch Gott überlassen. Das ist ja seine Welt, das ist nicht meine Welt. Ich bin für diese Welt nicht verantwortlich. Als wir noch am Hafenplatz da in Kreuzberg oder südlicher Friedrichstadt wohnten, da war fast jede Woche eine Demonstration. Wir leben nicht weit weg vom Reichstag. Da war fast jeden Tag eine Demonstration. Dann haben sie, rette die Pelztiere, rette die Frösche, war eine Demonstration. Dann rette das. Irgendeine Demonstration, irgendetwas sollte gerettet werden. Dann haben meine Kinder gesagt, ja, und wann demonstrieren wir? Rettet die Menschheit. Wann gehen wir auf die Straße außer Demonstration und blockieren da die Einfahrt für die anderen? Du kannst heute für alles demonstrieren. Also und dann, da habe ich gerade in dieser Zeit, wo das ständig bei uns vor der Nase immer ständig demonstriert wurde und man nicht die Garage erreichen konnte, weil alles blockiert war, ist mir eines, wir demonstrieren für so vieles. Aber wir sollten nur für das demonstrieren, was wirklich ist. Wir sollten für den Herrn da sein, für den Herrn leben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nicht die Welt retten, nicht die Frösche retten und nicht die Pelztiere retten oder sonst was, was da damals gang und gäbe war. Wir sollen einfach unser Leben leben. Leb dein Leben als ein Bürger dieser Welt. Jesus sagt, ich will nicht, dass du sie wegnimmst, Vater. Erhalte sie in dir, in der Welt. Erhalte die Menschen. Erhalte sie in dieser Welt. Also Gott will dich nicht wegnehmen, denn du bist für diese Welt sehr wichtig. Du bist ein Salzkörnlein. Soll das sein wenigstens. Ihr sollt Licht und Salz sein, hat der Herr gesagt. Du bist wichtig. Denn du bist verantwortlich, dass die Welt nicht verfault. Überleg einmal. Deine Umgebung. Jeder vor seiner eigenen Haustüre. Erlöse uns. Eigentlich erlöse, würde ich sagen, Herr, zeig uns, was wir in unserer Umgebung tun sollten. Und du solltest nur das tun, was du in deiner Umgebung tun kannst. Nicht woanders in der Welt, da in Afrika. Ein Leuchtturm leuchtet immer in seiner Umgebung am hellsten. Nicht weit weg. Wir möchten da weltweit irgendwo in Afrika was tun. Nein, hier vor deiner Haustür. Verändere deine Welt vor deiner Haustür. Erlöse uns von dem passiven Denken, Verhalten. Erlöse uns von diesem ganzen Besserwisserei. Erlöse uns. Oder von dem ganzen nur kritisieren. Oder alles den anderen überlassen. Oder delegieren, nennt man das nachher. Wir müssen erlöst werden, denn wir sind dem Negativen unterworfen. Da fängt die Erlösung an. Wann wird sich die Welt verändern? Wenn du erlöst wirst, indem du das Negative nicht mehr duldest. Es passiert so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt, weil wir die Ungerechtigkeit bei uns dulden. Du schweigst. In deiner eigenen Umgebung, in deiner eigenen Familie. Du bist ein Feigling. Dann erhebst nicht deine Stimme. Und wenn die schweigen, sagt Jesus, die Steine werden schreien. Also wir sollten in unserer nächsten Umgebung unsere Stimme erheben und sagen, nee, danke. Nur Nein sagen. Weißt du, zu allem Schweigen, nichts mehr sagen. Und dann hast du am Schluss selbst nichts mehr zu sagen. Hast keine Kraft mehr. Wir sehen uns nach einer anderen Welt, heilen Welt, gesunden Welt. Wir müssen anfangen, selber gesund zu leben. Und dann wird auch unsere Umgebung anfangen, gesund zu leben. Anfangen, gesund zu leben. Ordentlich zu leben, friedlich zu leben. Die Friedfertigen werden das Erdreich besitzen. Einfach friedfertig. Ach Leute, das ist doch gar nicht so wichtig. Nimm doch nicht alles so dramatisch. Streitet euch nicht da um, was weiß ich, diese Lappalien. Das ist alles nur spießbürgerlich. Der Kleinkram. Und wie oft verfahren wir wegen Haarspalterei. War das schwarz, war das gerade oder war das krumm oder wie war das? Weißt du, lass doch. Jeder sieht die Sache etwas anders. Wir müssen lernen, tolerant zu werden, dass wir nicht alles gleich auf die Goldwaage legen. Und die Worte, die wir manchmal hören, weißt du, da legen wir jedes Wörtchen, jeden Komma legen wir da auf die Goldwaage. Oh, was der jetzt gesagt hat. Und dann machen wir ein Drama draus. Hör doch auf. Und das ist, warum die Welt so schlecht wird und ist. Die Welt ist gut. Als Gott die Erde, Himmel und Erde geschaffen, die Welt geschaffen hat, die Menschen geschaffen hat, die Tiere geschaffen hat, weißt du, da hat er ein Prädikat gegeben, eine Note gegeben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles, was auf dieser Welt ist, ist sehr gut. Nur was der Mensch daraus macht, das ist sehr schlecht. Nur was der Mensch daraus macht. Nicht, was Gott gemacht hat, das war sehr gut. Wann kommt die Welt Gottes? Weißt du, wir sollten anfangen, geistlich zu werden, göttlich zu werden, gerecht zu werden, liebevoll zu werden. Die Liebe deckt der Sünde Mengen. Fang an, die Sünde zuzudecken bei anderen Leuten. Da macht jemand einen Fehler, begeht einen Fehler. Und dann dramatisiert euch nicht, erzähl nicht den Fehler der ganzen Welt, tritt das Problem nicht aus. Wir machen die Welt schlecht mit unserem Mundwerk. Wir. Also, wann kommt die Welt Gottes? Die ist schon längst da. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und jetzt müssen wir es anfangen auszuleben. Also, viele warten, bis Jesus wiederkommt. Gewiss, da wird was anderes passieren. Da werden noch andere Sachen passieren. Da komme ich noch darauf zu sprechen. Aber zuerst mal in meiner unmittelbaren Umgebung, da passiert zuerst mal so viel. Die Erlösung passiert hier. Ich lebe auf. Ein Licht scheint in der Dunkelheit. Ich muss aufhören mit dem Betrug. Und in Not lügen. Wenn Gott in den Büros einen Rekorder aufstellen würde, was da in den Büros gelogen wird, da sitzt der Chef daneben, aber der ist jetzt nicht da, nicht erreichbar für die Sekretärin. Und wenn jemand Unangenehmes kommt und so weiter, nicht erreichbar, nicht da, und er sitzt gerade daneben. Da wird so viel gelogen. Auch Notlüge ist Lüge. Auch Notlüge ist Lüge. Und wie viele Notlügen gibt es am Tag? So. Wann kommt die Welt Gottes? Wenn man anfängt, Prioritäten zu setzen, wenn man nicht immer auf das Vergängliche schaut und nicht nur für das Vergängliche lebt, sondern für das Ewige und Unvergängliche. Wann kommt das Reich Gottes? Wann wird es anders? Wenn wir aufhören mit der Lieblosigkeit. So du mir, so ich dir. Nach dem Gesetz der Vergeltung, dem Echo-Gesetz. Wenn wir damit aufhören, Böses mit Bösem zu vergelten, Auge um Auge, Zahn um Zahn, am Schluss hat keiner mehr Zähne und keiner mehr Augen. Wir sollten damit aufhören, dieses Vergelten. Wir sollten den Teufelskreis unterbrechen. Da beginnt die Welt Gottes, indem wir den Teufelskreis unterbrechen, dem Teufel das Handwerk legen. Oh, danke, wunderbar. Weißt du, ich gebe dir einen Ratschlag, einen Tipp. Wie kann ich dem Teufel die Luft auslassen? Weißt du, so ein Kritiker oder Leute, die gegen dich argumentieren und schimpfen und sich aufregen. Ich sage, ja, du hast recht, aber... Und schon kommt die andere Entwicklung. Das Wort aber, fang an, das Wort aber viel mehr zu gebrauchen in deinem Sprachschatz. Aber, du hast recht, aber ich sehe das anders. Ich sehe das so. Oder das Leben hat mich was anderes gelehrt. Aber, und du wirst merken, du hast den Schlüssel in der Hand. Entweder du wirst gelebt oder du lebst. Du hast es in der Hand. Aber, sich nicht gleich geschlagen abgeben und sagen, jetzt ist bei mir alles vorbei. Eine Freundschaft oder Beziehung oder was das auch immer, dem Teufel zu viel Recht einzuräumen, den Teufel zu wichtig nehmen. Nein, hör doch auf damit. Aber, werde ein bisschen abergläubisch. Das darfst du ruhig werden. Aber, ich denke anders, ich handle anders, ich lebe anders. Wann kommt die Welt Gottes? Wenn die ganzen Trennungen aufhören. Weißt du, Gott hat die Menschheit geschaffen. Das sind alle Rassen, alle Völker, alle Kulturen, alle Religionen. Ja, die Juden sehen das so, die Buddhisten sehen so, die Katholiken sehen so, die Freikirchler sehen so. Aber ich sehe das so. Ich habe auch meine Sicht. So, und die Bibel sieht auch so, aber die Bibel sagt so und so. Und die ganzen Trennungen. Letztendlich gibt es nur einen Gott und einen Glauben, einen Herrn und einen König. Und eine Ewigkeit, und wenn wir sterben, sind wir alle gleich. Der Tod macht uns alle gleich, Leute. Reich oder arm, dann nehmen wir nichts mit in dieser Welt. Wenn du stirbst, hört die Welt auf. Und dann beginnt die andere Welt. Und dann kann sich ärgern. Hätte ich bloß mehr geliebt, mehr gegeben, mehr positiv gedacht. So, wann kommt die Welt Gottes, wo keine Ausbeutung mehr da ist? Wir sollten aufhören mit der Ausbeutung. Was glaubst du nur, wie ausbeuterisch, wie räuberisch wir sind? Wir essen viel zu viel, deshalb verhungern so viele Leute auf dieser Welt. Weil wir zu viel verzehren und zu viel wegschmeißen. Wir sollten aufhören mit der Ausbeutung und jedes Mal was Neues haben. Wir sollten stabile Schuhe kaufen, stabile Kleider kaufen, gute Kleider kaufen nicht und so weiter und nicht jeden Ramsch kaufen. Aber wir sind so auf Ramsch ausgerichtet. Der Teufel versteht uns, unser Geld aus der Tasche zu ziehen mit lauter Ramsch, Plastik. Und dann wundert sich, wenn du Pilze bekommst. So, wir sollten auf Gott hören. Und er hat gesagt, es kommt der Tag, wo kein Leid, kein Schmerz, kein Tod und nichts mehr diese Dinge sein wird. Aber wir müssen jetzt schon anfangen, auf Gottes Welt hinzuarbeiten. Und zu sagen, eines Tages wird alles anders werden. Der Tag X wird kommen. Überall, wenn du hinguckst, herrscht Notstand. Aber jetzt, was kann ich verändern? Was kann ich hier in meiner unmittelbaren Umgebung, da kann ich was tun. Ich kann nicht da in München was verändern. Ich kann hier in Berlin was verändern, weil ich hier lebe und hier arbeite und hier mein Platz ist. Die Welt braucht gewaltige Veränderungen. Aber das fängt bei mir uns an hier. Wann kommt die gute Welt, wo es keine Unterdrückung mehr gibt? Ja, die kommt schon und ist schon da, wenn du die Leute nicht mehr ausnützt. Mach das, mach das, mach das, mach das. Wenn du nicht Leute kommandierst und befehlst und so weiter und für dich arbeiten lässt. Und weißt du, wenn du genau hinguckst, du wirst überrascht sein, wie viele Sklaven du in deiner Umgebung hast, die für dich tanzen müssen und arbeiten müssen. Wenn du aufhörst, deshalb heißt es einmal beim Fasten, lass los, die du gebunden hältst. Also, wenn du was von Gott haben willst, du musst aufhören, die Leute festzuhalten, die du gebunden hast. Lass los, wo du dich festgelegt hast. Lass los die ganzen Festlegungen in deinem Leben. Also den möchte ich nicht begegnen. Aber genau das ist der dir vielleicht helfen kann, der Mensch, dem du nicht begegnen möchtest. Das ist vielleicht der Schlüssel zu deinem Problem. Die Antwort Gottes auf deine Bitten. Aber nein, mit dir will ich nichts zu tun haben. Du meidest eigentlich Gott. Gehst Gott aus dem Weg? Wann kommt die Welt Gottes? Wir sehen uns nach dieser guten Welt. Aber meine Bibel sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht. dem ist es Sünde. Du weißt, was gut ist und tust nicht. Warum soll für dich die Welt Gottes kommen, die gerechte Welt, die schöne, die heile Welt, weil du das Gute gar nicht tust? Das Gute liegt dir vor der Tür. Gott hat zu Kain gesagt, die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche über die Sünde. Also wir sollen über die Sünde herrschen. Sünde nach der hebräischen Bibel ist Rebellion gegen Gott. Wir sollen über die Sünde herrschen und nicht gegen Gott rebellieren. Warum lässt du mir das alles zu? Warum passiert das gerade mir? Wir warten auf eine neue, andere Welt, eine Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. Aber wir sollten anfangen, selbstgerecht zu sein, anderen gegenüber. Gerecht sein, anderen was gönnen, anderen segnen, anderen Gutes wünschen. Was glaubst du, was für ein Feedback du bekommst, wenn du anderen Leuten Gutes wünschst? Wenn du morgens aufstehst, deiner Frau, deinem Mann, deinen Kindern Gutes wünschst und sagst, Kinder, heute wird ein schöner Tag werden, wir werden das und das tun. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Kraft, viel Segen. Wir warten auf eine Welt, wo Gott wohnt. Aber die Wohnung Gottes fängt bei uns an. Ihr, euer Leib, dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du wohnst vielleicht in Charlottenburg, in Steglitz, in Friedrichshain oder vielleicht in Kreuzberg oder hier in Wedding. Du wohnst, da ist das Reich Gottes, da wo du wohnst. Nicht wo du nicht bist. Wo du bist, da ist das Reich Gottes. Wir warten auf eine neue Welt, wo die sauber ist. Aber jetzt eine ganz andere Frage. Wie ist deine Umgebung? Ist die auch sauber? Deine unmittelbare Umgebung, dein Schreibtisch, damit fängt alles an, Leute, der Schreibtisch. Wenn dein Schreibtisch voller Mist ist, du kannst Leute, die finanzielle Probleme haben, die merkst du ganz schnell, ihr Schreibtisch ist nicht aufgeräumt, die Rechnungen liegen da irgendwo durcheinander, die haben keine Kontrolle über ihre Finanzen. Schreibtisch, da fängt es an. Deine Welt muss eine heile Welt werden, da wo du lebst. Wir warten auf einen neuen Himmel, aber der Himmel muss bei uns anfangen. Wir haben mit unseren Kindern haben wir mal ein Lied gesungen. Ich war noch nie im Himmel, aber dennoch habe ich den Himmel in mir. Ich war noch nie im Himmel, aber dennoch habe ich den Himmel in mir. Hast du den Himmel in dir? So, jetzt gehe ich ein Stückchen anders, gehe ein bisschen weiter. Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der vorige Erde wird nicht mehr gedenken und es wird sogar einem nicht mehr in den Sinn kommen. Weißt du, Gott will, dass du die alte Erde vergisst, das alte Leben vergisst. Und da fängt auch schon, ich muss noch was zurückkommen, da fängt schon das neue Leben. Vergiss deine Vergangenheit, deine negative Vergangenheit. Du wirst nicht mehr des Vorigen gedenken. Aber was machen wir? Wir kleben so an der Vergangenheit. Löse dich von deiner Vergangenheit. Von den Fehlern anderer Leute. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das muss sogar der Herr Jesus selber beten. Und dann heißt es weiter in Jesaja 65, nie wieder sollen ihnen die Klänge von Weinen und Wehklagen zu Ohren kommen, nie mehr. Sie sollen nie mehr Gejammer hören, nie mehr Klagen hören. Versuch deine Umgebung positiv einzustellen. Das klingt komisch, was ich sage, aber versuch mit dem ganzen negativen Quatsch in deiner Umgebung, negative Gedanken, das ganze Jammerzeug, beleidigt sein, gekränkt sein, verletzt sein. Und solange du verletzt bist, wirst du nie gesund werden. Dann ist die beste Medizin nichts. Du musst mit der Verletzung aufhören. Da, wo dich Leute beleidigt haben, gekränkt haben. Nie wieder sollen ihre Klänge von Weinen und Wehklagen hören. Weißt du, du sollst positiv werden. Dein ganzes Denken muss positiv werden. Und positiv bist du, wenn du auf Gott schaust. Wenn du von hier wegschaust und auf Jesus schaust. Auf die Ewigkeit, auf den Himmel. Offenbarung Kapitel 21. In Vers 1 sehe ich, mache alles neu, Vers 5, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr da. Und ich habe gedacht, mein Gott, warum das Meer, wir brauchen Wasser. Aber dieses Ungestüm, dieses Unruhige, weißt du, überall ist Frieden, auf dem Meer gibt es immer Wellen, immer Sturm, immer Brausen. Ich sah einen neuen Himmel, siehst du den neuen Himmel? Wann wird die Welt anders werden? Indem du anfängst, nach oben zu schauen. Die Bibel sagt, lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus. Und trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Nicht, dass wir weltfremd sind. Ich bin voll mit beiden Beinen in dieser Welt. Ich habe noch nicht abgehoben und halte auch nichts von Leuten, die abheben. Wir sind noch in dieser Welt, aber mein Ziel ist der Himmel. Ich lebe vom Ziel her. Vom Ziel her. Und ich weiß, es wird einen Tag geben, da wird alles anders werden. Dieser Tag X, und du gehst mir gar nichts an, wann das ist. Ich weiß, so wie ich einmal geboren wurde, so werde ich auch diesen Tag einmal erleben, so wie ich werde sterben, aber das Sterben ist nur ein Übergang. Und dann werde ich das erleben, was in Offenbarung 21 steht, Vers 3 bis 4. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Und Gott wird da drin wohnen. Stell mal vor, die Hütte Gottes unter den Menschen. Unter den Moslems, unter den Juden, unter den Katholiken, unter den Schwarzen, unter den Weißen, unter den Reichen, unter den Armen. Die Hütte Gottes. Die Hütte Gottes. Und sie werden ein Volk sein. Und kein Tod wird es mehr geben, kein Geschrei. Kein Schmerz, kein Leid. Wenn der Tyrann, der Teufel gestürzt ist und Jesus muss kommen, um den Tyrannen zu stürzen, das ist der einzige Zweck. Als Jesus auf Golgatha starb er, hat er den Teufel besiegt und der Sünde die Macht genommen. Aber der Teufel ist immer noch da und er kommt mit seinen Heiligen und er wird den Teufel davonjagen. Dann wird die Welt anders sein. Und so wie jetzt der Teufel diese Erde regiert, und kann es sein, ich war dann erstaunt von meinen kleinen Kinder, als sie klein waren. Wir haben zu Hause nie böse Worte geredet und so weiter. Ach, die haben Worte losgelassen. Da habe ich gedacht, Menschenskind, waren die in der Hölle, in der Schule? Wo haben diese bösen Worte her? Und die waren nicht mal im Kindergarten. Und schon haben sie so böse gesprochen und so schlimm geflucht von uns. Da haben wir gesagt, guck mal, wir reden das nicht. Aber wo kommt das? Denn das Herz des Menschen ist böse von Jugend an. Das Böse in dieser Welt ist noch nicht austradiert und wir neigen zuerst mal zu dem Bösen, zum Unkraut, zu der Untugend. Und dann sehe ich, sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, ein Happy End. Dann bekehrt man sich, kommt man zum Herrn zurück. Dem Teufel wird die Macht genommen, der hat nichts mehr zu sagen. Und genauso wie dem Teufel die Macht genommen wird und er nichts mehr zu sagen hat, so wird dann plötzlich, wenn Jesus kommt, das Gute dominieren. Und das wird passieren. Dann wird die Armut aufgehoben, Ungerechtigkeit aufgehoben. Und in meiner Bibel heißt es, und Gott wird die Erde reinigen von denen, die die Erde verderbten. Also da heißt es sogar an einer Stelle, ich habe neulich diese Woche euch auch gepredigt und davon gesagt, da werden die Könige mit ihren Thronen leibhaftig begraben werden. Oder der Antichrist und der falsche Prophet wurden leibhaftig in die Hölle geworfen. So heißt es in der Bibel, wenn Christus kommt. Es wird keinen Teufel mehr geben. Und wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Die haben gedacht, wann jagst du die Römer davon? Wann werden wir eine Nation wieder so wie bei Salomo oder so weiter und der David? Wann werden wir wieder so ein vereintes Volk sein? Dann sagt Jesus, ihr braucht das alles gar nicht. Denkt nicht darüber. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Weißt du, nicht, dass du ein Zeugnis gibst und etwas erzählst und etwas plapperst. Du lebst etwas. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet Kopien von mir sein. Ihr werdet mich repräsentieren. Ihr werdet meine Botschafter sein. Ihr werdet meine Stellvertreter sein. Dann wird jeder einzelne von uns ein Papst sein. Ja, Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Da musst du nicht da irgendwo gewählt werden von ein paar frommen Bischöfen. Als ich in Italien unten war, in Rom, war eine wunderbare Sache, da bin ich einfach mal so unterwegs. Ich wollte mal die Via Appia mal laufen, so wie der Apostel Paulus auch mal gelaufen ist als Gefangener. Und meine Frau ist mit dem Auto vorangefahren und ich wollte dann mit meinen Kindern mal so ein bisschen wandern auf der Via Appia, diese alte Römerstraße. Und da bin ich vorbeigekommen, unterwegs an einem Grab vor Rom. Das hat man entdeckt im 19. Jahrhundert irgendwo, eine Grabinschrift, und da liegt ein großer General, Similis hieß er, da lag dieser General, also ein Monument, ein Grabstein, hier liegt Similis, aber das Interessante war, was da drauf stand, was der Similis, dieser General war, der unter Trajan und Hadrian gekämpft hat, oder General war, Trajan war ein guter König oder Kaiser, Hadrian war nicht so gut wieder, so um 100 nach Christus, ein General. Die Inschrift ist faszinierend, war für mich faszinierend. Da war's, hier liegt, also Similis, nur 7 Jahre lebte er, obwohl er 87 Jahre alt war. War dieser Spruch. Er lebte nur 7 Jahre, obwohl er 87 Jahre war. Und dann bin ich weitergegangen und habe ich mich informiert, was war dieser Similis? Der lebte nur 7 Jahre. Zuerst habe ich gedacht, der ist im 29. Februar geboren. Das war mein erster Gedanke. Aber die zweite Rechnung hat es nicht ganz gestimmt. So und so weiter. Aber der lebte nur 7 Jahre und 87 Jahre ist alt geworden. Dann habe ich versucht, in der Literatur mich einzulesen. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Mit 80 Jahren ist Similis, hat seine ganzen Ämter niedergelegt als General der kaiserlichen Armee und ist Christ geworden. Also, 7 Jahre ist er Christ gewesen. 80 Jahre war er General, Römer, ein guter Römer und so weiter. Und das, da habe ich das Rätsel gelöst. Similis ist Christ geworden. Und sein wahres Leben waren nur 7 Jahre. Er lebte nur 7 Jahre, obwohl er 87 Jahre alt wurde. 7 Jahre. Diese Jahre zählten in seinem Leben, die sind ihm wichtig geworden. Das hat mich so fasziniert. 7 Jahre. Also eigentlich dein Geburtstag, der Tag deiner Wiedergeburt, deiner Taufe kann so ein Schlüssel sein. Ab diesem Tag lebst du. Er lebte nur 7 Jahre, obwohl er 87 war. Sehnsucht nach einem Neuanfang. Und dann auch diese Geschichte. Dann habe ich die Geschichte von Trajan und Hadrian mich ein bisschen beschäftigt, hat mich interessiert. Was waren diese Zeiten? Weißt du, es waren turbulente Zeiten. Aber hier hat er einen Neuanfang gemacht. Mit 80 Jahren macht er Similis einen Neuanfang. Und dann lebte er noch 7 Jahre, dieser Römer. Er fing an, richtig zu leben. 80 Jahre hat er gekämpft. 80 Jahre hat er sich, was weiß ich, versucht, das Leben zu gestalten. Und dann fand er Frieden, dass er Ja zu Gott sagte und Gott zu ihm Ja sagte. Und dann, nicht, dass er in Pension ging. Nein, er lebte. Er lebte 7 Jahre. Also dieses Wort, er lebte 7 Jahre und ist doch 87 Jahre geworden. So ein Spruch. In seinem Leben muss viel passiert sein, und dass er den ganzen Rest vergessen konnte. Den ganzen Rest, das war unwichtig, diese ganzen 80 Jahre. Aber die 7 Jahre, die haben sein Leben entscheidend geprägt. Es waren richtig in seinem Leben, die waren gut. Weißt du, er hat eine neue Biografie bekommen. Und die Sache ist, du solltest eine ganz neue Biografie bekommen, dass du sagen kannst, hier lebte einer, hier im Heiligen See auf dem Friedhof. Ich habe halt ab und zu mal Beerdigungen, auch für Leute, die nicht in der Kirche und der Gemeinde sind und Christen sind, auch für andere. Wenn ich so vorbeigehe, dein Friedhof, auch dieser ist mit ihm gewesen, steht. Und dann die Bibelstelle, auch dieser ist mit ihm gewesen. Und dann habe ich gedacht, guck mal, der wollte nicht gleich sagen, ich bin ein Christ, ich kenne Jesus Christus, ich lebe mit Jesus. Auch dieser ist mit ihm gewesen. Das heißt also die Geschichte, auch dieser ist mit Jesus gewesen. Auch dieser ist mit ihm gewesen. Weißt du, du kannst plötzlich eine ganze radikale Wende, Revolution in deinem Leben erleben, wenn du plötzlich Christ wirst. Similis lebte 7 Jahre. Richtig und gut lebte er. Und konnte die ganze bewegte Zeit vergessen. Die Bibel sagt, das Ende ist ausschlaggebend, nicht der Anfang. Nicht die 80 Jahre, sondern das Ende. Wie endest du? Wie möchtest du enden? Die Bibel sagt, schauet ihr Ende an. Und meistens, wenn ich so alte Leute anschaue, in der Bibel, vergiss heute, aber in der Bibel, wenn ich alte Leute anschaue, die haben als Versager geendet, vielfach. David, Abraham, weißt du, Abraham, also Auszug aus Ur und Chaldea, wunderbar, dann irgendwo hängen geblieben, und dann ist er, sein Leib ist erstorben, hat sogar gelogen, Noah war besoffen, nach der wunderbaren Errettung, durch die Sintflut und so weiter. Das Ende, wie ist unser Ende? Wie wird die Welt anders? Eine gute Frage. Die Veränderung passiert bei uns zuerst einmal die nächsten 7 Jahre. Wir werden eine neue Schöpfung. Und weißt du, diese neue Schöpfung ist die, wo Jesus Mittelpunkt ist und wird. In dem Moment, wo Jesus der Mittelpunkt wird, ist die neue Welt, ist etwas Wunderbares, privat oder politisch oder gesellschaftlich oder gemeindlich. Weißt du, man kann in einer christlichen Gemeinde sein und Jesus sitzt draußen vor der Tür und klopft an. In den Sendschreiben steht so, eine wunderbare Gemeinde, die hat alle Aktivitäten, eine wunderbare Anbetungsgruppe, wunderbare Musik, wunderbaren Pastoren und wunderbares Auditorium, aber Jesus ist vor der Tür und klopft an. Was nützt dieser wunderbare Gottesdienst, wenn Jesus draußen ist? Reich Gottes ist, wo Jesus ist. Und deshalb, er ist mitten unter euch. Jesus sagt, und mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er ist noch nicht, er hat noch nicht alle Macht angetreten, wo sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist, aber das kommt. Wann wird er seine Herrschaft aufrichten? In dem Augenblick, wo wir bei uns zuerst mal anfangen. wo wir die richtige Einstellung bekommen. Wo der Tag, wo wir die Schwere zu Flugscharen machen, wo wir aufhören zu kämpfen, wo wir anfangen, einander zu dienen, Gehilfen zur Freude einander sind, wo wir das Beste des anderen suchen und nicht unser Vorteil, wo wir aufhören, Egoisten zu sein. Und da ist eine ganze Menge an uns noch zu arbeiten, um von diesem Egoismus loszukommen. Aber wie geht's weiter? Jesaja 43 noch, ich will noch ganz schnell ein paar Stellen lesen. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt es nicht. Erkennt es nicht, dass das Reich Gottes jetzt schon anbricht, jetzt schon das Feuer brennt, jetzt schon. Jetzt wächst es, erkennt es nicht. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gedenkt nicht an das Frühere. Hör auf, an gestern zu denken. Ganz schnell noch eine andere Geschichte, noch eine ganz andere Richtung. Jesus hat den Lazarus auferweckt. Jesus hat drei große Auferweckungen gemacht. Das Töchterlein des Jairus, den Jüngling von Nain und dann den alten Knacker, der schon gestunken hat. Herr, der stinkt schon. Den Lazarus, aber das war die größte Auferweckung. Weißt du, die anderen können scheintot von mir aus gewesen sein, aber der war schon in der Verwesung übergegangen. Er liegt schon 3 Tage dort. Lazarus, und dieses Bild von Lazarus möchte ich nehmen. Wie wird sich die Welt verändern? Die Welt stinkt, schreit zum Himmel. Die Ungerechtigkeit schreit zum Himmel. Das Böse schreit zum Himmel. Wenn du Christen anhörst und Christen anschaust und sagst, mein Gott, wie lange noch? Ist es nicht genug? Reicht es nicht aus, was die schon alles durchmachen? Wie viel Elend, wie viel Unglück, wie viel Leid. Ein perfektes Beispiel von der Wahrnehmung des Endes und des Neuanfangs, das ist Lazarus, dieses Bild. Jesus wird von der Krankheit des Lazarus unterrichtet. Da Martha schickt da Boten hin und sagt, den Herr, den du liebst, Herr, der ist krank, der liegt im Sterben. Die Welt liegt im Sterben, im Argen. Und tatsächlich, Jesus ist auf dem Weg nach Bethanien, aber er ist nicht so schnell, beeilt sich nicht und so weiter. Und kommt, was heißt, er kommt gar nicht. Er sagt, und jetzt, meine Jünger, der Lazarus ist gestorben. Stellt euch vor, der ist gestorben. Das hat er seinen Jüngern erzählt. Er wusste, dass er gestorben ist. Und er hat sich nicht beeilt. Seine Jünger haben es nicht leicht. Und ich sage auch heute, Jünger Jesu haben es nicht leicht. Mutter Therese hat einmal gesagt, Jesus ist mein Bräutigam, aber das ist ein ganz schwieriger. Also Jesus ist schon nett und gut, aber sehr schwierig, sehr kompliziert. Und die Jünger Jesu haben nicht leicht gehabt mit dem Herrn Jesus. Und als dann 4 Tage vergangen sind, dann kommt er endlich nach Bethanien an und er findet Martha. Und Martha sagt, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. So ein schöner Heiland bist du. So einem Heiland dienen wir. Weißt du, sie hat Jesus angeklagt. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und da sagte Herr, Martha, wenn du glauben könntest, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Ja, ich glaube schon, in dem jüngsten Tag, das wirst du schon machen. Nein, Jesus sagt, wenn du jetzt glauben würdest, würdest du jetzt das Wunder erleben. Und wir sehen, und da siehst du, wo wir unseren Glauben verlagern. Entweder in weite Zukunft oder in eine weite Vergangenheit. Aber Jesus sagt, heute, jetzt und hier. Und jetzt kommt die Maria. Maria saß das war ihre ganze Haltung. Sie saß zu den Füßen Jesu. Und als sie hört, und dann sagt die Martha, du, der Meister kommt, Maria, der Herr ruft dich. Dann rennt sie auf Jesus zu, fällt Jesus zu Füßen und betet ihn an. Muss vorstellen, klagt nicht, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre gestorben. Wir haben immer, und das ist, warum wir manchmal so unglücklich sind. Und keinen Frieden haben, weil wir den Herrn immer anklagen. Herr, wenn es dich gibt, warum greifst du nicht ein? Aber Maria liegt zu Füßen und sagt, Meister, Meister, oh, ich liebe dich. Meister, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Dein ist die Herrlichkeit, dein ist die Macht. Sie betet Jesus, sie fällt Jesus zu Füßen. Lies mal, Johannes 11, 39. Sie fiel Jesus zu Füßen. Sie saß zu Füßen Jesus, aber hier brauche ich gar nicht sagen, Jesus, du weißt alles. Und sie seufzt nur innerlich, ist auch natürlich traurig. Sie sagt auch, Herr, wenn du da gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben, aber ist egal. Und Jesus tadelt Maria nicht. Wir müssen Realisten werden, Christen. Jesus sagt, ich gehe hin, um aufzuwecken. Und eigentlich, wenn ich jetzt ehrlich lese die Bibel, aufrichtig die Bibel lese und die Stelle hier lese, Nicht wegen Martha hat Jesus Lazarus aufweckt. Und auch nicht, weil er den Lazarus lieb hatte und ein bisschen plärrte und weinte und Tränen vergoss. Ach, wer hat er so lieb gehabt, haben die Juden dann gesagt. Nein, die Maria war der Auslöser, weil sie zu Jesu Füßen lag und sagte schon, wenn dieses Mädel mich anbetet, obwohl ihr Bruder gestorben ist und noch in der Lage ist, mich anzubeten, da kann ich nicht. Und wo habt ihr hin? Denn nachdem Maria Jesus angebetet hat und zu Jesu Füßen lag, sagt Jesus, und wo habt ihr ihn hingelegt? Das ist gleich die nächste Frage. Wann wird die Welt anders? Wann wird die Welt sich verändern? Wenn die Kinder Gottes anfangen, nicht mehr gegen Gott zu murren und zu rebellieren. Gott wird die Zeit des Leidens verkürzen, wenn wir anfangen anzubeten. Maria fiel auf die Knie, fiel zu Jesu Füßen. Das war Maria. Und wegen Maria kommt Jesus, geht weiter als nur nach Bethanien. Wo habt ihr ihn hingelegt? Die Welt wird anders, wenn wir anfangen, Jesus anzubeten. Egal was kommt, was passiert ist und was nicht da ist. Dann wird die Zeit kommen. Psalm 46, Vers 2. Die Bibel eigentlich spricht prophetisch über die Endzeitstürme. Darum fürchten wir uns auch nicht, wenn die Erde auch wankt und die Berge stürzen in die Tiefe des Meeres, wenn seine Wasserwogen tosen und schäumen vor seinem Ungestüm und die Berge erzittern, der Herr der Heerscharen ist mit uns. Maria fällt Jesus zu Füßen und betet ihn an. Gott ist unsere Zufluchtsstätte, Gott ist unsere Hilfe, Gott ist unser Anker, Gott ist unser Halt. Wir sollten eigentlich gar nicht so viel auf die Welt schauen, sondern auf Jesus. Und Jesus geht weiter und sagt, Maria, wo habt ihr denn hingelegt? Wo ist das Problem, wo ich jetzt lösen kann? Wann wird die Welt anders? Gott sucht Anbeter, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Anbeter, werde ein Anbeter Gottes und für dich wird sich die Welt radikal verändern. Nicht nur, dass du da irgendwo stehst als ein Denkmal oder ein Monument, nein, indem du wirklich im Geist und in der Wahrheit. Und das nicht verlogen. Maria saß zu Jesu Füßen, sie lebte aus der Gegenwart Jesu, sie lernte von Jesus, sie war eine Schülerin Jesu, eigentlich nicht zugelassen. Ein Rabbi darf eine Frau nicht lehren. Aber Jesus nimmt sich die Freiheit und lehrt dir, Maria. Jesus will dich lehren, dich belehren. Und wenn du aus der Schule Jesu kommst, wirst du sehen, du wirst ganz anders zum Herrn reden. Weißt du, in der Küche, die Martha war ja in der Küche die ganze Zeit, hat Jesus bedient. Und immer nur, wir denken, der Glaube ist ein Selbstbedienungsladen. Der Glaube ist kein Selbstbedienungsladen. Gott dient uns, Jesus dient uns, wenn wir anfangen, ihn anzubeten. Und lass uns aufstehen und lass uns ihn anbeten. Lass uns ihn einfach preisen. Lass uns einfach Ehre geben. Lass uns ihn einfach erheben. Lass uns nicht auf Menschen schauen. Menschen, sie vergehen. Und lass uns zu den Füßen Jesu jetzt liegen und sagen, Herr, ich weiß, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Es geht nicht um uns, es geht um dich. Es geht nicht um die Gemeinde hier, nicht um diese Gruppe oder welche Gruppe auch immer, irgendwelche Kirche oder Sekte oder Freikirche oder irgendwelche Bewegung. Nein, es geht um Jesus. Und wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Herr, ich danke dir für deine Herrlichkeit, die du bereitet hast für jeden Einzelnen von uns. Und Herr, wir wissen, dein Reich kommt. Oh Gott, ich danke dir, dass wir eines Tages von dem Bösen erlöst werden, von der ganzen Ungerechtigkeit, von dem ganzen Stress, von der ganzen Mühsal, von der ganzen Plagen. Die Plagen werden ein Ende haben. Du hast Israel unter Plagen herausgeführt, durch das Rote Meer durchgeführt und ins gelobte Land gebracht. Herr, wir erleben in Ägypten, in dieser Welt immer noch Plagen und es betrifft uns und wir müssen das durchhalten, durchstehen und ertragen und abwarten, bis der Tag X kommt, bis es so weit ist, bis es nicht mehr geht. Und in dem Moment, wo es nichts mehr geht, beginnt deine Sache zu rollen, beginnt dein Werk zu funktionieren und beginnt dein Arm zu greifen. Vater, ich danke dir, dass heute Abend, dass du unseren Glauben stärkst. Halleluja. Gib uns einen Glauben an einen großen, starken, mächtigen Gott, der alles in der Hand hat und alles noch unter Kontrolle hat. Ich segne die Gemeinde, Herr Jesus, alle, die dein Wort gehört haben, die sollen jetzt gesegnet werden mit Glauben, Kraft und Freude. Herr, wir wollen dich anbeten. Halleluja, halleluja. Wir wollen dich anbeten wie Maria und dich nicht anklagen und dir was vorjammern. Nein, wir wollen dich anbeten, Herr Jesus, und dir Danke sagen für jede Stunde, jeden Augenblick. Auch die schwierigen Zeiten dienen zu unserer Heiligung, zu unserer Besserung, zu unserer Veredelung, zu unserer Vervollkommnung. Und Herr Jesus, ich danke dir. Alle Dinge müssen zum Besten dienen. Lob und Dank, denn du liebst uns. Und du wirst die Deinen nicht umkommen lassen. Und du wirst nicht zulassen, Herr, Gott hat mir ein Wort gegeben, vor langer, langer Zeit, als ich noch in Heilbronn war. Ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Herr, ich danke dir, dass du nicht zulassen wirst, dass wir bei den Ungerechten landen, sondern bei den Gerechten. Halleluja. Danke, Jesus. Bei dir, dem gerechten Gottes, bei dir werden wir enden. Wir werden alle ein Happy End haben, Herr. Danke dir dafür. Amen. Amen.